30 minutes left.
Ach, herzlich willkommen zu Folge Nummer 222 von 30 Minutes Left, lieber Arne. Ich struggle hier mit der Dose.
Und strugglen heißt, er kriegt es nicht hin. Ich habe auch Schwierigkeiten, die hatten einen extrem engen Verschluss. Wir trinken heute, hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer, wir trinken heute Raisin Mild, wobei Raisin mit R-A-I-Z-I-N geschrieben wird. Und das ist ein krasses Zeug.
Raisin hatten wir vor zwei Folgen schon mal. Kommt aus Japan, habe ich, glaube ich, in Japan gekauft. Das ist eine kleine Dose mit nur 185 Milliliter in der Dose drin. Aber sie hat 51,6 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter.
Was knapp doppelt so viel ist wie das, was wir normalerweise in Deutschland erlaubt haben als Energy Drink Menge Koffein.
Ich hoffe, ich werde jetzt nicht für den Import verhaftet, aber das ist ja zum Eigengebrauch, Eigenbedarf.
Ist schon krasses Zeug.
Was ist die legale Menge, die man zum Eigenbedarf haben darf, besitzen darf?
Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist völlig egal, weil du darfst ja auch Kaffee kannst ja auch einfach Koffeintabletten kaufen.
Ja, und Kaffee hat ja auch deutlich mehr, ne?
Es ist richtig.
Kaffee hat ja extrem viel Koffein im Gegensatz zu diesen Energy Drinks.
Ja, allerdings. Ich versuche immer noch rauszukriegen, was das für ein Geschmack ist. Hast du eine Idee? Was soll das sein? Orange? Nee.
Keine Ahnung.
Irgendwie schon, ja, ne? Irgendwas Zitrusartiges.
Zitrusfrucht, genau. Orangig. Nicht weiß ganz, ganz leicht.
Oh, es ist Grapefruit. Aber süß irgendwie.
Kann sein.
Ja, also dieser, ich kann es schlecht.
Ich kann es nicht lesen, es ist halt alles japanisch hinten drauf.
Da sind so Pfeile oben drauf, vielleicht hätten wir das beim Öffnen drehen müssen. Nee, das ist nur die Anzeige, wie rum das aufgeht, das Metall.
Genau, eins musst du da reindrücken, und zwei, also eins und zwei steht dran neben bei den Pfeilen.
Ja.
Schritt eins und dann Schritt zwei, das ist für Leute, die nicht wissen, wie man eine Dose aufmacht.
Ja.
Arne.
Holger.
Ich mache ja jetzt Ironman-Training. Ich habe schon davon erzählt, dass ich so einen Studenten habe, der mir so einen Trainingsplan macht für seine Masterarbeit.
Soweit ist es mit dir gekommen, dass du inzwischen eigene Studenten hast. Nicht schlecht.
Ja, geil, ne? Nein, also ich bin Teil seiner Masterarbeit. Das sind irgendwie, keine Ahnung, 8, 9 Leute, die Versuchskaninchen für ihn sind. Und er macht halt einen Trainingsplan und dann Fettmessungen und den ganzen Kram, Leistungsdiagnostik und den ganzen Kram.
Ja, genau. Letztes Mal hattest du erzählt, dass du, glaube ich, kurz vor dem ersten physikalischen Test warst oder so.
Das kann sein. Ist schon ein bisschen länger her. Aber auf jeden Fall bezahlt man ja sonst dafür eine ganze Menge Geld. Und ich kriege das halt alles umsonst. Das ist ganz cool. Mhm. Aber ich fühle mich halt auch mal schlecht jetzt, wenn ich das Training nicht mache, wie es auf meinem Trainingsplan steht.
Was war denn die Präambel? Also du musst auf jeden Fall dieses Training einfach durchziehen, damit du dabei sein darfst, oder was?
Der hat halt Leute gesucht, die einen Ironman machen dieses Jahr, bei den Ironman Hamburg. Und da habe ich mich halt gemeldet.
Wie bist du an den rangekommen?
Also, der wurde bei uns über einen Verein, also über St. Pauli Triathlon, wurde da gesucht. Ja, also er hat halt auch nur männliche Kandidaten gesucht für seine Studie.
Ja.
Und ja, da mache ich jetzt halt mit. Und das wird jetzt echt hart. Also ich habe jetzt letzte Woche irgendwie, so hätte ich 14 Stunden Sport machen sollen. Habe ich zeitlich nicht ganz hingekriegt. Aber es sind, glaube ich, über 10 auf jeden Fall geworden. Ein, zwei Sachen musste ich wegen beruflichen Verpflichtungen ausfallen lassen. Also ich bin irgendwie abends spät erst nach Hause gekommen und wollte dann nicht nochmal 2 Stunden laufen gehen oder sowas. Aber ist ganz cool eigentlich.
Wann ist denn der Ironman hier in Hamburg?
Der ist am 29. Juli, glaube ich. Also letzter Sonntag im Juli. Okay. Ich glaube, das ist der 29.
Mhm, kann sein.
Da brauche ich auch ganz viele Leute, die mich anfeuern, vor allen Dingen auf der Laufstrecke, weil ich habe das Problem, ich kann halt nicht laufen, ne? Aber ich habe auch das Problem, dass ich nicht möchte, dass mich Leute, die ich kenne, sehen, wie ich da rumgehe, ne? Also wenn ich Leute sehe und die ich kenne, dann werde ich laufen, ne? Und mich anfeuern lassen. Und deswegen brauche ich so eigentlich alle 200 Meter auf der Laufstrecke, die 10 Kilometer lang ist. 10 Kilometer? Ja. Und man läuft die viermal, genau. Beziehungsweise sie ist eigentlich nur 5 Kilometer lang und man läuft sie auch noch hin und zurück. Also eigentlich brauche ich gar nicht so viele Leute, ne, die dann da immer stehen und mich immer anfeuern, so dass ich immer schön Gas gebe.
Du, da stehen ganz viele Leute an der Strecke, Holger.
Ja, die kenne ich nicht.
Das weiß ich wohl, aber ich gehe jetzt einfach hin und engagiere ein paar von denen und die kennen dich dann und die sehen dich dann. Das heißt, du kannst dir nie sicher sein, dass da nicht einer bei ist, der dich vielleicht erkennt und dir hinterher sagt, Mensch, Holger, jetzt übrigens, hättest du ja bei Kilometer 3,4, hättest du vielleicht auch mal nicht gehen sollen, sondern einfach mal laufen.
Also ich mache mir um Kilometer 3,4, mache ich mir nicht so viele Gedanken. tatsächlich, aber ich muss ja vorher 180 Kilometer Fahrrad fahren und 3,8 Kilometer schwimmen. Also ich mache mir tatsächlich so ab Kilometer 10, glaube ich, mache ich mir Gedanken. Und vorher ist ja noch im Ende April jetzt der Hamburg-Marathon. Ich bin ja auch noch nie einen Marathon gelaufen.
Machst du den mit?
Nee, mache ich mit. Ja, ich habe gedacht, bevor ich den Marathon beim Ironman laufe, sollte ich vielleicht vorher mal einen Marathon alleine gelaufen sein.
Ja.
Und da habe ich mir auch so ab Kilometer 30 mache ich mir da Gedanken.
Du bist ja völlig bekloppt.
Ja.
Also überhaupt einen Marathon mitzulaufen ist schon mal bekloppt. Und dann noch ein Ironman ist es noch viel bekloppter. Ja. Ich laufe tatsächlich auch bei diesem Marathon mit, aber nicht komplett, sondern als Teil einer Viererstaffel. Ich laufe knapp 10 Kilometer. Das ist jedenfalls der Plan. Also
das ist auch vernünftiger, glaube ich.
Glaube ich auch. Ich bin von diesem Plan, ich wusste das im Grunde schon seit 3 Monaten ungefähr, dass das möglicherweise passieren wird, dass ich da mitlaufe, weil es gibt nämlich so ein Team und eine von denen ist jetzt halt ausgefallen und ich bin quasi Ersatzmann. Mhm. Und ich habe das aber immer verdrängt, dass das passieren kann. Und hatte ja angefangen zu laufen wieder im Februar und habe das dann wegen Knieschmerzen wieder sein gelassen und habe jetzt am vorletzten Wochenende, glaube ich, erfahren, dass ich da wieder mitlaufen darf. Nee, letztes Wochenende war's. Und habe dann ganz spontan wieder angefangen zu laufen und bin sehr, sehr, sehr gemächlich und kurze Strecken zuerst laufen gegangen. Und das geht tatsächlich. Also ich denke, dass das einfach ungewohnte Belastung für mein Knie war und dass ich da jetzt langsam wieder reinwachse. Also
ja.
Ich denke, dass das mich tragen wird, das Knie. Und deswegen bin ich jetzt wieder dabei zu laufen, weil ich halt auch diese Strecke dann laufen will. Und sowieso ja auch zum Halbmarathon angemeldet bin Anfang Juli. Ja. Das ist übrigens der 1. Juli, also von daher kommt es sehr gut hin. 28 Tage später wäre dann der 29.
Sonntag. Ja, genau. Ich meine, ich hätte das auch heute nachgeguckt. Ich habe bei mir auf der Arbeit habe ich einen großen, so einen Jahreskalender liegen, auf meinem Schreibtisch quasi, wo ich mal so schnell Sachen nachgucke. Und da habe ich den Ironman auch eingetragen, damit ich mir halt davor nichts vornehme. Keine großartigen, irgendwelche wichtigen Reisen. Und danach habe ich einen 2 Tage Urlaub mehr eingereicht oder vorgesehen, weil ich habe mir sagen lassen von Bekannten, die letztes Jahr den Ironman habe ich gemacht haben, dass die Nacht drauf kannst du halt nicht schlafen. Also einmal, weil Schmerzen und so. Aber die zweite Nacht geht schon wieder. Und deswegen so 2 Tage Urlaub ist, glaube ich, ganz okay.
Ja.
Mal gucken.
Sehr gut.
Ja. Neben dem Ironman-Training habe ich auch noch so ein bisschen an meinen Apps gearbeitet. Und es gab ja jetzt einmal diesen Skandal mit, ich will nicht sagen Skandal mit Facebook, weil eigentlich ist es für Facebook nicht wirklich ein Skandal, dass die Daten über APIs weitergeben. Das wusste man ja schon, aber dieser Datenskandal. Und der hat mich so ein bisschen nachdenklich gemacht, was ich denn für Daten sammle in meinen Apps. Und
sollen wir kurz zusammenfassen, was da passiert ist?
Ja, ein Wissenschaftler hat über irgendwelche Facebook-Spiele Daten von 500 Leuten eingesammelt und von deren Freunden, was dann ungefähr 20 Millionen Leute waren. Ungefähr.
Also es gab eine Firma, die Cambridge Analytica, und die haben halt Daten von Facebook bekommen, soweit ich weiß, 2010.
Nein. Das ist ja das Lustige. Ein Wissenschaftler hat ein Spiel programmiert, oder so ein Fragebogen quasi, und hat damit Daten eingesammelt von Leuten. Und der hat die illegalerweise an Cambridge Analytica weiterverkauft.
Ach so, sieh an, okay. Also jedenfalls hat Zuckerberg sich hingestellt als großes Opfer dieser Aktion und er wusste das gar nicht. Ich glaube tatsächlich, der ist so ein bisschen Opfer, aber er ist so ein bisschen Opfer seiner eigenen Dummheit, weil er hätte diese Daten nämlich eigentlich selber haben müssen und nicht einfach irgendwem anders geben. So, also dass er nicht begriffen hat, dass das sein Geschäftsmodell ist, diese Daten alle zu haben damals, das ist bedauerlich. Also 2010, da war Facebook immerhin schon irgendwie 6, 7 Jahre alt. Also es ist tragisch. Also er ist natürlich ein Opfer, aber von sich selber.
Genau. Auf jeden Fall habe ich da mal überlegt, was für Daten ich sammle. Und tatsächlich sammle ich ja keine Daten mit meinen Apps. Mhm. Bis auf in einer App hatte ich Google Ads drin, also AdMob. Die Werbeeinblendung. Und zwar, wenn man Fotosort nicht diesen In-App-Kauf gekauft hat,
ja,
hat der nach 10 Bildern am Anfang und dann alle 5 Bilder eine Werbung eingeblendet und damit auch Daten gesammelt.
Und die Werbung kam von Google Ads.
Genau, also ich habe eigentlich nichts gemacht. Ich habe einfach nur gesagt, wenn die Leute das nicht gekauft haben, blende mal ab und zu mal eine Werbung ein. Mhm. Aber halt in dieser Werbeeinblendung wurden halt von Google noch Daten gesammelt. Mhm. Und dann habe ich einfach mal geguckt, wie viel Geld ich denn damit verdient habe mit dieser Werbung in den letzten Monaten. Ich habe die, glaube ich, im September eingebaut, die Werbung. Also ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr her. Und ich habe einen riesengroßen Betrag von 0 Euro und 0 Cent damit eingenommen.
Wow.
Was? Aber was die Werbung natürlich macht, ist, die Leute dazu bringen, also die stoppt den Ablaufen dieser App ein bisschen. Die verlangsamt das, was die Leute machen können. Und sie bringt dann die Leute dazu, die App zu kaufen, beziehungsweise diesen In-App-Kauf zu machen. Der In-App-Kauf ist eigentlich ein Freischalten von der App, ja, weil es gibt halt keine Trial-Version im App-Store. Ja. Und so, deswegen habe ich das mit so einem In-App-Kauf gelöst. Ja, und darüber verdiene ich natürlich dann schon ein bisschen Geld. Kann ich jetzt nicht mit reich werden, aber immerhin ein bisschen was.
Ja.
Und jetzt habe ich einfach gedacht, okay, wenn ich da eh kein Geld mit verdiene mit diesen Google-Apps, dann nehme ich diese Google-Ads einfach raus und mache nur eine Werbung rein für mich selber. Und zwar, hey, da steht jetzt, hey, diese App hier programmiere ich am Wochenende, wäre cool, wenn du ein bisschen was bezahlst. Mhm. Ne? So in der Art. Das stand da vorher aber auch nur, wenn die Person gerade keinen Internetzugang hat und diese Google-Ad nicht geladen werden konnte.
Ah, okay.
Und das steht jetzt halt immer da. Und ich werde das noch ein bisschen hübscher machen in Zukunft und vielleicht auch gleich den Kaufen-Button mit reinbauen. Ja, und ich glaube, das ist dann eine deutlich nettere Lösung, weil die bringt mir halt genauso viel und ist halt, sammelt halt weniger Daten. Vor allen Dingen Daten, mit denen ich ja sowieso nichts anfange, sondern eigentlich nur Google.
Ja, vor allen Dingen macht das halt Werbung für dich, was im Grunde genau das ist, was du willst. Also ich würde halt ein bisschen darauf achten, dass das nicht...
Du bringst mir auf eine Idee. Ich könnte auch Werbung für meine anderen Apps damit einbauen.
Selbstverständlich. Ich würde halt ein bisschen darauf achten, dass es nicht zu plakativ kauf mich ist.
Ja. Ja. Muss ich mal ein bisschen drum experimentieren.
Genau. Probier einfach aus, guck, was passiert und dann...
Genau. Eine zweite Sache, die ich jetzt gemacht habe, und zwar, ich habe ja noch diese Mac-App, die Second Clock, die eine zweite Uhr oben in die Menüzeile baut. Mhm. Und ich war mal eigentlich nie so richtig glücklich damit. Und die habe ich jetzt geupdatet. Die ist hier tatsächlich zum Zeitpunkt unserer Aufnahme gerade im App-Store-Review-Prozess, der für Mac-Apps dort doch tatsächlich irgendwie länger dauert als für iOS-Apps. Und ja, die wird auch geupdatet. Da habe ich einen Blogpost zugeschrieben, was sich da alles ändert auf Englisch.
Ja.
Die große Änderung ist, man muss nicht mehr aus einer Liste die Zeitzone raussuchen, die man benutzen möchte, sondern man kann die Stadt eintippen. Also entweder tatsächlich reintippen oder halt mit einem Pop-Over-Button, Pop-Out-Button, also so ein Dropdown-Menü, die Zeit raussuchen, die Stadt raussuchen. Das ist ganz cool. Ich hatte ein paar Probleme damit am Anfang, so vor allen Dingen mit den Legacy-Daten, weil das die Sache ist ja die Mac-App-Stores updaten sich automatisch, die Mac-App-Store-Apps. Mhm. Und wenn dann halt benutzt hat, ich habe in dieser App so eine History von den letzten Zeitzonen, die man benutzt hat. Und wenn jetzt ein Nutzer da mehrere drin hat, die er halt weiter gerne benutzen möchte, und ich das jetzt komplett umstelle von Zeitzone auf Stadt, dann passt das halt nicht mehr. Und da muss ich relativ lange dran rumbasteln, dass es halt einigermaßen klappt. Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Also bei mir funktioniert das, glaube ich, ganz okay. Und ich glaube, das ist eine gute Änderung für diese App. Aber es hat mich halt echt jetzt irgendwie ungefähr 400 Anläufe gekostet, das zu machen. Also ich habe 400 Mal auf den Bau eine neue Version-Button gedrückt bei mir, um zu testen.
Mhm.
Und es hat auch mehrere Monate gedauert, aber es ist fertig jetzt. Und ich habe jetzt noch zwei, drei Ideen, die ich damit reinmachen möchte, also zum Beispiel die Stadt, die man sucht, Also das besteht aus allen Hauptstädten aller Länder der Welt. Mhm. Und ich glaube auch alle Regionen, also sowas wie Hannover und sowas ist auf jeden Fall auch dabei. Zusätzlich alle Städte, die größer als oder mehr als 100.000 Einwohner haben. Mhm. Ne, glaube ich. Also selbst Oldenburg ist dabei. Also relativ Kleinstädte in Deutschland. Und ich hoffe, dass dort damit dann alle Zeitzonen abgedeckt sind. Ich glaube aber schon.
Es sollte schon in jeder Zeitzone eine Stadt mit mehr als 10.000 Einwohnern geben.
Genau. Und die Sache, also zurzeit muss man halt den Namen der Stadt noch auf Englisch, glaube ich, eingeben. Also Munich für München. Das ist natürlich bei Städten wie Berlin ist es egal. Aber in der Datenbasis, die ich im Hintergrund benutze, habe ich alternative Schreibweisen für die Städte mit drin, inklusive anderer Schriftarten oder anderer Alphabete. Also rein theoretisch, wenn ich dann noch ein bisschen Gehirnschmalz reinstecke, kann ich dieses Autocomplete, was ich da mache, um die Stadt zu finden, auch auf Arabisch durchführen oder auf Koreanisch. Oder auf Chinesisch oder auf Japanisch. Und wenn ich dann also die Stadt, wenn jemand da arabische Zeichen eingibt und ich die Stadt nicht in meinem englischen Wörterbuch finde, dann gucke ich einfach in den anderen Sprachen nach, ob ich die Stadt finde. Und die lade die dann da rein. Das wird, glaube ich, ganz cool. Und aber soweit ist die App halt noch nicht. Ne? Aber deswegen habe ich diese Änderung durchgeführt, um halt das später zu ermöglichen. Und ich, ja, wie gesagt, das dauert noch ein bisschen. Ich habe noch so zwei, drei andere Ideen, so eine Time-Travel-Idee soll da noch mit rein, dass man sagen kann, okay, ich weiß schön und gut, dass ich jetzt weiß, wie spät es jetzt ist, aber wie spät ist es denn dort in 3 Stunden, wenn man zu doof ist zum Nachrechnen, dann kann man das so, will ich so einen Schieberegler da reinbauen. So Kleinigkeiten, die man jetzt halt, die ich jetzt dadurch jetzt da ermöglicht bekommen habe. Mhm.
Ja.
Ja, das ist Second Clock. Die Version 1.2 sollte dann demnächst, also hoffentlich mit dem Erscheinen dieser Folge dann auch im App Store sein. Kostet einen Euro.
Gott, so viel Geld, Alter.
Ja, ne? Scheiß teuer. Eigentlich wollte ich ja mal 2 Euro kosten lassen. Einführungspreis sollte nur 1 Euro sein, aber ich habe das nie hochgesetzt.
Ja. Ist auch der Mindestpreis, ne? 1 Euro?
Nee, man kann 49 Cent machen, glaube ich.
Ah, okay.
Ja, und um halt diesen ganzen Stress vom Sport und vom Programmieren ein bisschen und von der normalen Arbeit ein bisschen loszuwerden, habe ich mir jetzt ein neues Spiel gekauft für meine Switch.
Oh, was für eins?
Ein Spiel, was ich mir schon lange kaufen wollte und was jetzt mir quasi von Nintendo aufgedrängt wurde, sondern von den Machern aufgedrängt wurde, weil die haben es irgendwie auf allen digitalen Plattformen runtergesetzt, um die Hälfte. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kaufst du dir mal Thimbleweed Park.
Das war Jahrestag, deswegen war das gerade günstig. Also die haben sich gefreut, dass es sie noch ein Jahr lang, also dass sie ein Jahr lang schon überlebt haben mit diesem Spiel.
Ja, ja, das ist ein Point-and-Click-Adventure im Stil und von den Machern von Monkey Island und so. Mhm. Und ist halt echt cool. Also gefällt mir sehr gut. Ich habe jetzt natürlich noch nicht so lange gespielt, ein bisschen schon, irgendwie 1-2 Stunden. Aber ist halt ganz cool, sondern also man spielt zwei Detektive. Man spielt also mehrere Charaktere, ähnlich wie bei Day of the Tentacle. Man kann halt man kann halt zwischen den Charakteren hin und her wechseln. Wie auch bei Maniac Mansion am Anfang. Genau. Und wenn diese Charaktere, die sind halt Detektive oder FBI-Agenten oder so. Und wenn die dann jemanden interviewen und der erzählt eine Geschichte von einer anderen Person, dann schlüpft man quasi in diese Rolle dieser Geschichte, dieser anderen Person und muss halt diese Geschichte dann spielen.
Aha, so weit bin ich noch gar nicht.
Ja, und das ist ganz cool. Also man hat immer wieder andere Charaktere und während man dann das spielt, kann man zum Beispiel nicht wieder zu den Ermittlern zurückwechseln. Und es kann auch sein, dass ein Ermittler gerade unpässlich ist und dann kann man halt auch zu dem nicht wechseln.
Okay.
Das kann passieren.
Ich habe das tatsächlich jetzt auch gekauft, weil es tatsächlich gerade extrem billig war und ich auch schon lange damit geliebäugelt habe und ich sowieso alles am liebsten auf der Switch spiele und deswegen das einfach eine gute Gelegenheit war, diesen Teil mal nachzuholen, diesen Titel. Hab dann aber bislang nur 1/2 Stunde gespielt, weil einfach viel zu viel anderes zu tun war. Da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Und in dieser halben Stunde, da spielt man jetzt zuerst so einen Engländer, der dann irgendwie stirbt, was auch in dem, also es war mir beim Spielen gar nicht so bewusst, aber man sieht es ja schon auf den Vorschaubildern zu diesem Spiel, dass die da über der Leiche von genau diesem Typ stehen, den man am Anfang spielt. Also es ist eine Sequenz, wenn man da flott durch ist, dann dauert die anderthalb Minuten. Und dann ist dieser Typ halt gestorben. Und ich war so ein bisschen überrascht, dass man danach zwei Figuren spielt, Personen spielt und dass die so gar kein Convenience-Feature haben, dass wenn man wechselt, die andere Person automatisch folgt. Sondern du musst tatsächlich beide, also wenn du mit zwei Personen irgendwo hin willst, musst du mit beiden Personen diese Strecke latschen. So, und das hat mich ein bisschen überrascht, aber...
Aber die beiden Personen, die werden sich auch relativ schnell teilen und dann wirst du nicht mehr mit beiden gleichzeitig in
einer Richtung. Okay, alles klar, alles klar. Jedenfalls hat mich das überrascht und ich fand den Grafikstil anfangs nicht so sehr ansprechend. Also von den Bildern, das wird dem Spiel nicht gerecht, kann ich soweit sagen, weil das Spiel sieht erheblich besser aus, wenn man es tatsächlich spielt, als wenn man nur die Bilder anguckt. Weil das sieht von dem vom Stil aus mehr so ein bisschen wie die Sierra Adventures. Die Figuren haben irgendwie so längliche Köpfe und es sieht ein bisschen eigenartig aus und nicht so charmant wie Monkey Island.
Das hat schon sehr viel mit Monkey Island Ähnlichkeit.
Ja, aber das es war halt nur mein persönlicher Eindruck und den hatte ich halt nur durch diese Bilder gewonnen. Und inzwischen, jetzt wo ich das tatsächlich nur eine halbe Stunde gespielt habe, ist es mir schon erheblich sympathischer geworden. Also ich wusste immer, dass es ein gutes Spiel sein muss und ich finde auch tatsächlich, dass es sich relativ gut steuert über die Analogsticks und Buttons von der Switch. Also normalerweise spielt man ja Adventures irgendwie lieber mit Maus und Keyboard. Und das habe ich halt bei diesem Teil nicht mal versucht. Also auch Touchscreen habe ich nicht versucht, weil ich
es halt lieber ich spiele tatsächlich nur mit Touchscreen.
Okay, und das funktioniert auch?
Funktioniert super.
Ich habe halt festgestellt, es funktioniert eben auch gut mit Tastensteuerung, weil du nämlich zwischen allen Objekten in deiner näheren Umgebung kannst du mit den L-Tasten hin und her wechseln. Du kannst die Befehle kannst du einzeln mit dem Steuerkreuz auswählen und du hast halt trotzdem noch den Cursor, den du über den linken Analogstick steuern kannst. Also das funktioniert auch alles total gut.
Mhm.
Gefällt mir sehr gut, werde ich auf jeden Fall durchspielen.
Ja, dazu vielleicht einen kleinen Pre-Pick. Wenn man sowas sagen kann, dass es etwas wie ein Pre-Pick gibt. Und zwar gibt es ja diese, kennst du bitmapbooks.com.uk?
Ja.
Von denen habe ich ja dieses SNES-Buch. Und die bringen jetzt raus im August ein Buch The Art of Point-and-Click-Adventure.
Ah.
Wo halt die ganzen Point-and-Click-Spieler von Monkey Island über die Sierra-Dinger alle so ein bisschen dargelegt werden mit Bildern und auch mit Interviews der damaligen Macher. Ich glaube, das wird ganz interessant. Kostet 30 Pfund und in der limitierten Pre-Order-Edition 50 Pfund. Kann man sich vielleicht mal, also ich werde es mir pre-ordern.
Hast du aber noch nicht gemacht.
Ich habe es gerade in meinem Warenkorb drin. Ich muss nur noch auf Checkout klicken. Also ich bin kurz davor, das zu pre-ordern. Zusätzlich kaufe ich mir noch das NES-Buch dazu. Dann habe ich auch gleich was.
Das finde ich auch echt cool, muss ich sagen. Ja. Kann man Versand sparen, wenn man mehrere auf einmal kauft?
Nee, ich denke nicht. Soll ich dir eins mitbestellen oder was?
Ach, wäre vielleicht interessant. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Können wir gleich mal im Nachgang drüber reden.
Ja.
Ja, ich finde ja auch so Bücher von alten Spielen total geil. Also Spiele sind sowieso mein Medium to go. Ich finde alles, was mit Spielen zu tun hat, irgendwie viel cooler. So zum Beispiel auch Spiele selber finde ich viel cooler, wenn die mit Spielen zu tun haben. Und jetzt habe ich mir so ein Detektiv-Adventure, habe ich ein Testmuster gekriegt fürs NMAC. So ein Detektiv-Adventure und das hat mit einem Spiel zu tun, nämlich Pokémon. Es handelt sich dabei um das Spiel Meister Detektiv Pikachu, wo du einen Jungen spielst, der von Pikachu begleitet wird. Und Pikachu kennt man ja als kleinen gelben Gnom mit Blitzschwanz, der irgendwie Elektroblitze werfen kann und immer nur Pika Pikachu sagt. Und das ist diese Figur halt überhaupt nicht. Der hat eine rauchige Stimme, der trinkt Kaffee ohne Ende, der hat so einen Detektivhut auf wie Sherlock Holmes früher. Und der kann sich halt mit Tim unterhalten wie ein normaler Mensch. Aber
ja.
Er kann auch mit anderen Pokémon reden. Und Tim kann aber auch nur mit ihm reden. Also der Tim, der ist man selber. Und okay. dann erlebt man halt so ein Whodunit-Spiel quasi. Also du kommst zu irgendeinem Tatort und musst rauskriegen, was passiert ist. Dafür guckst du halt irgendwie Objekte an und redest mit Leuten und so. Und dann findest du halt deine Hinweise und dann kannst du da irgendwie schlussfolgern, was passiert ist. Und dann das ist quasi das Spiel.
Wie bei Thimbleweed Park.
So ein bisschen weniger adventurig. Also die Bereiche sind erheblich kleiner und es ist ein bisschen offensichtlicher, was du machen musst. Und das Nette ist halt, für Pokémon-Fans ist das total super, weil diese Pokémon, die in diesem Spiel massenhaft auftauchen, mit denen kann man halt reden. Weil, also Tim natürlich nicht, aber Pikachu kann und der erzählt es dann halt quasi. Also der wiederholt das dann alles. Und das gibt halt diesen Pokémon viel mehr Persönlichkeit, als man das normalerweise kennt. Und das finde ich halt, ist ein sehr netter Aspekt. Ich habe zwar extrem wenig Pokémon bislang gespielt, aber dieses Spiel gefiel mir sehr gut und bin froh, dass ich da das Testmuster gekriegt habe. Außerdem gab es zu diesem Spiel einen, also ist gleichzeitig erschienen, ich habe den nicht, ein Pikachu-Amiibo, ein Detektiv-Pikachu-Amiibo und der ist doppelt so groß wie ein normaler Amiibo in jeder Richtung. Das heißt, auch der Fuß, dieser typische Amiibo-Kreis, ist halt doppelt so hoch, doppelt so breit und doppelt so tief und ich finde den total cool und ich hätte den gerne, aber ich habe mich noch nicht dazu überwunden, den tatsächlich zu kaufen.
Das war ja doppelt so teuer.
Der kostet nicht ganz doppelt so viel, der kostet 25 statt 15 normalerweise, kostet ja Amiibo 15 Euro ungefähr.
Ja, ich habe ja auch so viele Amiibos, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll.
Ich weiß, was ich mit meinen machen soll, auspacken und benutzen.
Ja, genau das mache ich ja nicht mit meinen.
Aber du hast sie ja noch nicht mal irgendwo ausgestellt. Also deine sind quasi völlig unnütz.
Ja.
Sehr gut.
Mal gucken. Ich würde ja gerne eine Wohnung kaufen. Eine große Wohnung.
Nur für deine Amiibo.
Und dann werde ich mir dort einen Spieleraum einrichten.
Ah.
Und dann kommen die da in die Wand.
Ja. Ja. Da träume ich auch von. Wenn meine Kinder irgendwann ausgezogen sind, habe ich ja potenziell mehr Raum, dass da dann eines von, ein Zimmer von Spielzimmer wird.
Das dauert noch Jahre an.
Ja, ich weiß. Aber ich glaube nicht, dass ich vorher aufhören werde zu spielen. Ich glaube überhaupt nicht, dass ich aufhören werde zu spielen.
Das wirst du nicht, weil ich werde dich nämlich mit Level Complete Challenge immer weiter am Ball halten.
Vielen Dank dafür.
So wie letztens, da habe ich dir BitTrip Runner 2 gegeben, ne?
Richtig. Und ich fand's nicht so gut. Also eigentlich bin ich...
Fand ich schade.
Ich auch. Ich habe auch gedacht, dass ich das lieber mögen würde. Wahrscheinlich ist so eine halbe Stunde, ich habe es ja nicht viel länger angespielt, einfach nicht genug. Und möglicherweise fühlt es sich auch auf anderen Plattformen besser an. Also die Wii U, das Wii U Gamepad, das hat halt auch einen extremen Hub bei seinen Tasten. So im Vergleich zu modernen Konsolen und anderen Controllern. Und da fühlt es sich halt nicht super genau an, irgendwie Tasteneingaben zu machen. Und das ist gerade bei diesem Spiel ziemlich fatal, weil du da sehr punktgenau die Schläge liefern musst, sonst funktioniert halt der Move nicht.
Ja.
Das ist halt bei allen Musikspielen so. Ich weiß nicht, wie das bei anderen angekommen ist. Ich habe keine Ahnung, was andere Leute zur Wii U, Gamepad und Musikspielen und so sagen, aber ich habe es halt im direkten Vergleich mit Thumper auf der Switch. Das fühlt sich halt viel präziser an als dieses Spiel. Abgesehen davon ist es halt, es gibt sich irgendwie als Jump'n'Run, was erstmal nicht so schlimm ist, aber...
Hallo, das wäre das Beste.
Aber der springt halt so merkwürdig, ne? Ich bin halt irgendwie Mario Jump'n'Runs gewöhnt oder so ein, also es ist halt so ein Endless Runner, deswegen halt auch der Titel Runner, wo die Figur von sich aus nach vorne rennt und du musst halt im richtigen Moment nur springen. Aber dieses Sprungverhalten ist sehr, sehr eigenartig, finde ich. Mhm. Weil bei Cannibal zum Beispiel, dieses... 8 Jahre alte iPhone One-Tap-Spiel, da springt er halt völlig anders. Und das fühlt sich viel, viel natürlicher an, weil der springt halt so lang nach oben, wie du den Bildschirm gedrückt hältst. Und das macht dieser halt nicht. Also der, ne, egal wie lange du gedrückt hältst, du kannst halt so ein bisschen länger springen, aber er springt halt nie höher, als er eigentlich. Und das gefiel mir halt nicht. Also ich glaube nicht, dass ich das Spiel nochmal irgendwie beginnen werde. Vielleicht auf einer anderen Plattform, aber diesen Teil wahrscheinlich nicht.
Ja, ich hab dann ja von dir bekommen Pokémon Colosseum.
Ja.
Was mein erstes Pokémon-Spiel ist, was ich gespielt habe, außer Pokémon Go, was ich nie wirklich gespielt habe, was ich nur so ein bisschen mal ausprobiert habe.
Ja.
Ich habe mir Pokémon immer so vorgestellt wie Legend of Zelda, nur halt mit rundenbasierten Kämpfen.
Ja.
Und tatsächlich ist es auch genauso.
Ja.
Also jedenfalls das, was ich davon jetzt gespielt habe. Pokémon Colosseum ist auf dem GameCube. Kann man sich bei YouTube angucken, wie ich das gespielt habe, eine halbe Stunde lang. Eine halbe Stunde lang ist bei diesem Spiel auch nicht so wirklich viel. Es gibt so eine Karte oder so eine Oberwelt, kann man das vielleicht nennen. Ich bin, glaube ich, an drei Orten gewesen. Also am Anfang, dann in so einem komischen Zug und dann in so einer Stadt. Ich glaube nachher, diese Stadt ist so die Basis, von der man wahrscheinlich ausgehen wird, um dann weitere Sachen zu erkunden, weil da gibt es so eine Arena, wo man trainieren kann und sowas. Aber ich habe halt auch keine weiteren Pokémon gefunden. Ich habe gegen so ein paar Leute, habe ich halt diese rundenbasierenden Kämpfe gemacht, von denen ich ja überhaupt kein Freund bin und die mich ja auch bei diesen klassischen Rollenspielen, diesen Japano-RPGs immer abhalten, die zu spielen.
Ja.
Ansonsten ist es halt ähnlich, wie ich es mir vorgestellt habe, nur halt in groß, weil wenn ich mir Pokémon vorstelle, ist es halt auf dem Gameboy.
Der große Unterschied zu Zelda ist halt, dass Zelda kein Rollenspiel ist und Pokémon kein Action-Adventure.
Ja, aber sie sind halt schon ähnlich, würde ich sagen. Also auch Zelda hat ja schon Rollenspielelemente, natürlich mit wenig Upgraden und sowas.
Genau.
Aber das ist dann eher so ein Rollenspiel-Action. Also für mich ein Action-Adventure ist Lara Croft. Das ist für mich ein Action-Adventure, weil das ist halt mehr Action als Adventure. Und für mich ist so Zelda würde ich eintippen als Action-Rollenspiel und Pokémon dann vielleicht als Rollenspiel.
Ja, okay.
Aber so eine strikte Abgrenzung kann man da sowieso bei vielen Spielen ja gar nicht machen.
Ja,
wie gesagt, also die zwei Spiele könnt ihr jetzt euch bei unserem YouTube-Channel Level Complete euch angucken. Und auch die Folgen davor, wo wir andere Sachen spielen, wie zum Beispiel Mega Man hast du mal gespielt.
Oder Time Splitters 2 hast du mal gespielt.
Ja, das war ganz gut eigentlich, glaube ich. Ja. Und ich muss immer noch Metroid Other M weiterspielen, das hat mir auch gut gefallen.
Ich sollte mal anfangen.
Ja.
Ja. Aber wenn ich gerade, ich komme ja nicht zum Spielen, weil ich alle Nase lang auch Filme gucke, jetzt wo ich total froh bin, dass meine Soundanlage wieder da ist, gucke ich immer mehr Filme tatsächlich bei mir zu Hause. Und jetzt habe ich neulich gesehen den Film Wonder Woman. Kennst du den?
Ja, den habe ich vor einiger Zeit auch mal gesehen. Ich glaube, in einem Flugzeug irgendwo.
Mit Gal Gadot als Gadot. Ich weiß nicht, sie ist Israeli? Sind Frauen auch Israelis? Weiß man nicht.
Ja.
Sieht wunderschön aus, die Frau. Und spielt auch diese Figur tatsächlich ziemlich gut. Den Film fand ich insgesamt ganz cool. Jedenfalls für so einen DC-Superheldenfilm war der echt erstaunlich gut. Also ich hatte vorher Batman vs. Superman gesehen. Ich glaube, ich hatte davon erzählt. Der war okay bis gut. So, und dieser Film halt war halt gut bis sehr gut. Also auf der Skala von taugt nix bis fantastisch.
Ja.
Und ich würde ihn nicht uneingeschränkt empfehlen, aber ich fand ihn schon sehr sehenswert. Wie fandst du den denn?
Ich fand ihn also auch nur eine gute Popcorn-Unterhaltung jetzt, aber auch nichts Großartiges. Da gibt es bessere Filme. Also wenn man das, wenn du es jetzt mit DC-Filmen vergleichst, war das schon einer natürlich der guten Filme in letzter Zeit. Mhm. Wenn man das jetzt aber mit der Batman Begins-Serie vergleicht, die auch aus dem Hause DC quasi
das ist, stimmt, ja.
Ist das halt ein Scheißfilm gewesen, Wonder Woman.
Ja, ja.
Nein, generell war das, ist es für mich ein Film, der ähnlich ist wie ein schlechter Marvel-Film, wie Ant-Man oder so.
Ant-Man fand ich total gut.
Also, ist ein okayer Film. Kann man sich angucken, wenn man gerade mal, keine Ahnung, 2,5 Stunden Zeit hat und nichts anderes zu tun hat. Ja. Wie gesagt, ich hab den im Flugzeug gesehen. War okay.
Ja.
Ich hab jetzt nicht gedacht, dass ich wäre jetzt nicht schlecht unterhalten.
Nö, das fand ich auch nicht. Also, ich hab den auch durchaus genossen, den Film. Auch genossen, aber es ist mehr so eine Art Guilty Pleasure, habe ich American Reunion. Das ist der American Pie Film, der, weiß nicht, 15 Jahre oder so nach dem ersten American Pie Film spielt.
Okay.
Und Teil 1 und 2, glaube ich, hatten eine relativ gleiche Besetzung. Dann gab es so ein paar Filme, die sehr komisch besetzt waren, wo nur noch Stifler mitgespielt hat und so. Und die habe ich auch alle nicht gesehen. Und dieser Film hat halt mehr oder minder die Originalbesetzung wieder. Und erzählt halt die Geschichte auch tatsächlich 15 Jahre später. Und ich fand ihn ganz gut. Also
bei Wikipedia steht da drin mit American Pie das Klassentreffen auf Deutsch.
Stimmt, so heißt er auf Deutsch.
American Pie. Von 2012.
Richtig.
Von 2012.
Genau, und der erste ist halt irgendwie von 99 oder so, also 15 Jahre später, kommt schon irgendwie ganz gut hin. Und ich fand ihn wirklich ganz unterhaltsam. Also er hat viel weniger Fäkalhumor als manche der Vorgänger, was ich sehr angenehm fand. Und ich fand es irgendwie nett, es war irgendwie wie so ein echtes Klassentreffen, diese Figuren halt irgendwie wiederzusehen. Weil ich habe die halt, als ich Jugendlicher war, habe ich diese Filme gesehen und fand die total großartig. Gerade den zweiten, diese Partystimmung, fand ich total toll. Hab den jetzt auch schon 10 Jahre nicht gesehen, aber gut, ist ja egal. Jedenfalls habe ich den nun gesehen und fand den irgendwie gut. So.
6,7 Punkte bei IMDb. 92% der Google Benutzer fanden den gut, also der Leute, die bei Google Sachen abstimmen. Mhm. Und Rotten Tomato sagt 44%.
Ja, also irgendwas
ich glaub, so.
Bei 5 bis 6 hätte ich jetzt auch gegeben. Also es ist kein fantastischer Film, so, ne? Der hat keinen einzigen Preis verdient.
Vielleicht sollte ich ihn auch mal gucken. Ich habe damals American Pie fand ich ja lustig, ne? Aber das glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das lustig fand, weil ich halt noch sehr jung war. So in den Spätfolgen der Pubertät hätte ich jetzt fast gesagt.
Ja, klar.
Wie nennt man das denn kurz vorm Erwachsenwerden in der jugendlichen Zeit, ne? Halt.
Mhm. Sturm- und Drangphase.
Genau. Also ich fand American Pie ganz lustig, aber ich weiß nicht, ob ich den heute noch lustig finden würde.
Das weiß ich eben auch nicht. Aber diesen Film, der sprach mich halt irgendwie an, weil die auch ähnliche Probleme haben wie ich. Ich habe halt auch Kinder und die haben halt auch Kinder und müssen irgendwie mit klarkommen. So. Ich fand es schon ganz treffend. Also kann man sich gut angucken.
Ist Stiflers Mom dabei?
Ja.
Okay.
Und es sind viele Dinge wieder aufgegriffen worden, die von damals irgendwie noch nicht so ganz geklärt waren. Stiflers Mom zum Beispiel und dass Finch damals mit ihr ins Bett gestiegen ist, das wird hier auch wieder aufgegriffen und mehr oder minder bereinigt. Also es ist schon eine sehr nette Geschichte.
Stifler ist 41 in Wirklichkeit, der Schauspieler.
Der spielt nirgendwo mehr mit. Ich habe keine Ahnung, wie der inzwischen aussieht. Weiter zum nächsten Film. Ich habe ja viele Filme geguckt, ich hatte auch massenhaft Zeit, wir haben halt ewig nicht über Filme gesprochen. Ich habe gesehen Thor, Tag der Entscheidung. Heißt auf Deutsch, auf Englisch heißt er Ragnarok, was ich erheblich cooler finde. Und den fand ich sehr unterhaltsam. Also ich habe halt kurze Zeit vorher Black Panther gesehen, ich glaube darüber hatten wir gesprochen. Den ich sehr gut fand und Thor fehlte mir halt noch, weil jetzt kommt ja irgendwann Infinity War ins Kino und da habe ich schon Premieren-Tickets für, weil ich den halt unbedingt sehen will und da fehlte mir Thor für und ich fand den super witzig. Also der Anfang war, ja, okay, Thor so und dann aber ging das in eine Richtung wie Guardians of the Galaxy, völlig abgedreht mit Figuren, die du überhaupt nicht erwartet hättest und einem ganz großartigen Jeff Goldblum als Grandmaster heißt der. Toller Film. Hast du ihn gesehen?
Nein.
Der ist sehr, sehr witzig.
Ich glaube, ich habe nur den allerersten Thor gesehen.
Hat da nicht mehr viel mit zu tun. Also
ich fand ja so diese Thor-Filme nicht oder diesen Thor-Film auch nicht so ganz so gut, weil mir diese Gottheiten nicht gefallen. Also dass es Gottheiten gibt und dass die dann so da sind. Das gefällt mir nicht. Mir gefallen halt Superheldenfilme wie Batman halt besser, wo es halt ein Held ist, den es tatsächlich geben könnte. Oder auch Spider-Man, okay, der ist von der radioaktiven Spinne gebissen und dann lebt er aber in seiner normalen Welt. Das gefällt mir besser als irgendwie sowas Übernatürliches.
Okay. Also der Film jedenfalls, wenn dir Guardians of the Galaxy gefallen hat, dann guck dir diesen. Ja. Dann guck dir diesen auch an, weil der schlägt eine ähnliche Kerbe. Der Humor ist wirklich gelungen.
Okay.
Aber wo wir gerade bei Spinnenfilmen sind, ich habe jetzt auch kürzlich Spider-Man Homecoming zum ersten Mal gesehen und fand den sehr gut. Also der hat zum ersten Mal eine Geschichte erzählt, die anders war als bislang. Irgendwie wurde ja immer Spider-Man erst geboren und in diesem Film war er einfach schon Spider-Man zu Beginn des Films und wird von Tony Stark irgendwie gementert. Das klang komisch. Also Tony Stark ist sein Mentor.
Ja.
Er muss sich so ein bisschen beweisen in diesem Film und das Schöne ist, dass sein dass es nicht um die ganze Welt und das ganze Universum, die Galaxis geht in diesem Film, sondern sein Gegner ist halt ein Dieb.
Ja.
Und das finde ich echt ganz cool. Hast du den gesehen?
Den habe ich auch gesehen. Ja, der hat mir auch ganz gut gefallen. Und es ist ja, glaube ich, auch der, dieses Homecoming hat ja nicht nur einmal nur was damit zu tun. Es geht, glaube ich, auch in dem Film, das ist schon ein bisschen lange her, dass ich den gesehen habe, auch die, um diese Homecoming-Sache in den USA aus der Schule, wenn du danach, nach den Ferien wieder da bist. Das ist, glaub ja. ich, auch, wird auch, glaube ich, Homecoming genannt.
Ja.
Das ist ja so ein Teil des Films.
Ja.
Und der heißt ja auch Homecoming, weil das der erste Spider-Man ist von Marvel, glaube ich, weil diese Spider-Man-Lizenz gehört ja eigentlich Sony und die haben dann irgendwann gesagt, ey, macht Marvel, helft uns mal bitte Spider-Man,
ja,
einen ordentlichen Spider-Man-Film zu machen. Ich weiß nicht, ob es in den 70er Jahren, die gab es, oder 70er, 80er Jahren gab es auch schon mal schlechte Spider-Man-Filme. Ich weiß nicht, ob es die, die auch von Marvel waren. Deswegen habe ich mit dem ersten Mal so gezögert. Mhm. Aber auf jeden Fall ist es der erste Spider-Man-Film innerhalb der letzten 15 Jahre, der halt von Marvel kommt.
Ja. Und also Homecoming passt auf viele Situationen in diesem Film, deswegen finde ich den Titel auch sehr treffend und ich mag den Humor und ich mag diesen jungen Typen als Spider-Man auch, ich habe den Namen schon vergessen, Tom Holland heißt der, mhm, habe ich doch wohl doch nicht vergessen. Und ich finde es schön, dass es gibt natürlich irgendwie eine Liebesgeschichte, aber die ist nicht super präsent und es ist nicht irgendwie der Anfang 20-jährige Spider-Man, der unbedingt irgendwie eine Frau braucht am Ende des Films, sondern es ist irgendwie so eine nette Teenager-Geschichte, weil der Spider-Man halt irgendwie 14 ist und seine Tante, die wird auch immer jünger in jedem Film, habe ich das Gefühl.
Oh ja, die Tante, die war nicht schlecht.
Ja, also gefällt mir gut. Also kann man nicht, den würde ich auf jeden Fall empfehlen, genauso wie Thor. Erheblich mehr als Wonder Woman und noch viel, viel mehr als American Reunion.
Ja.
So, das waren so, glaube ich, die Filme, die ich in letzter Zeit geguckt habe.
Ja, ich habe eigentlich nur, ich habe zwei Kinderfilme quasi geguckt, beziehungsweise zwei Disney-Filme.
Ja.
Einmal habe ich Moana geguckt. Das ist so ein 3D-animierter Disney-Film. Der weiß ich gar nicht, von welchem Studio der kommt. Der kommt nicht von Pixar, glaube ich.
Von Disney DreamWorks.
Nee. Also auf jeden Fall ist das ein Film, es geht um eine polynesische?
Der heißt übrigens auf Deutsch Vajana, warum auch immer.
Genau, um so eine polynesische Insel, die halt heimgesucht wird von, ja, ich will nicht sagen dem Tod, aber so von Dürre und diese Moana oder Vajana dann offensichtlich auf Deutsch, ist die Tochter von dem Häuptling von dieser Insel und sie soll dann irgendwann eigentlich auch mal Stammesoberhaupt sein, aber ihr Vater möchte nicht, dass sie die Insel verlässt, weil das haben sie jetzt schon jahrelang nicht gemacht. Der Vater hat halt extreme Angst vor dem Meer.
Mhm.
Aber sie glaubt halt, sie kann die Insel nur retten, indem sie die Insel erstmal verlässt. Und das macht sie dann auch und das ist eine ganz schöne Geschichte. Schöne Bilder mit Meer, mit Strand, mit Palmen,
mhm,
schön erzählt, so ein bisschen auch übernatürlich, obwohl mir das an dieser Stelle ganz, ganz gut gefallen hat. Ja, mir gefällt das Setting, weil ich ja generell so südpazifische Inseln sehr schön finde. Ich war jetzt noch nicht auf vielen, ich war in Fidschi. Aber generell ist das noch so mal ein Traum von mir, da noch mal hin, so ein bisschen durch Polynesien, Mikronesien und so zu reisen. Und deswegen habe ich mir angeguckt.
Ich finde das Setting auch total geil und würde da auch gerne mal hin. Das eine Mal, wo du da warst, war schon genau einmal mehr, als ich da war. Aber so Insel-Setting und so finde ich auch immer wieder total gut. Also mag ich in Filmen, in Spielen.
Ja. Auf jeden Fall, wer auf sowas steht, der könnte sich das ruhig mal angucken. Also ist auch was für Kinder, glaube ich. Es ist eine schöne, schöne, nette Geschichte zum Angucken.
Mhm.
Und dann habe ich einen anderen Film geguckt. Den habe ich endlich geguckt, obwohl der schon vor einiger Zeit rausgekommen ist. Aber ich hatte leider nie die Zeit, den zu gucken. Und zwar, es geht um Coco.
Ist das ein Affe oder ist das die Modedesignerin?
Nee, das ist ein Film. Tatsächlich ist Coco die Großmutter in diesem Film, die bald stirbt.
Also es hat nichts mit Coco, dem Affen, zu tun und es hat auch nichts mit Coco Chanel zu tun.
Richtig.
Alles klar, dann weiß ich überhaupt nicht, worum es geht.
Doch, da haben wir schon vor Jahren mal drüber geredet.
What? Okay.
Und zwar ist ein Pixar-Film, der über den Tag der Toten spielt in Mexiko.
Ah, und Oscar-Film oder nicht?
Vermutlich Oscar-Film, kann sein, weiß ich nicht.
Bin mir gar nicht sicher.
Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es dieses Setting Day of the Dead gefällt mir ja sehr gut, habe ich ja schon ein paar Mal davon erzählt. Mhm. Auch wenn das was Religiöses ist, ich weiß, aber mir gefallen halt diese Farben ganz gut, diese Skelette. Als ich da in Mexiko war, das letzte Mal vor 2 Jahren, als ich in Mexiko war, habe ich das ja tatsächlich auch so geplant, dass ich zum Dia de los Muertos in Mexico City bin. Ja, und da, der Film geht halt darüber, es geht um einen Jungen, der wird groß in einer Familie von Schuhmachern, also die, nicht Michael Schumachern, sondern halt wirklich Leute, die halt Schuhe machen, und er möchte halt gerne Musik machen, aber die Musik ist in seiner Familie verboten, weil der Vater von der Großmutter oder Großgroßmutter, Musiker war und dann die Familie verlassen hat. Oder nicht wiedergekommen ist. Ne? Mhm. Und der Junge, der hat aber dieses musikalische Blut in sich und er will unbedingt Musiker werden. Und der schafft es, der landet dann irgendwie auf irgendeinem Grund, ich weiß es nicht mehr ganz genau, landet er im Land der Toten und muss halt da wieder raus. Der ist ja nicht tot, ne? Mhm. Er muss halt aus dem Land der Toten wieder raus. Und das schafft er nur, wenn er das Blessing von einem aus seiner Familie bekommt, die halt tot sind, also von einem seiner toten Vorfahren. Und keiner will ihm das Blessing geben, wo er dann auch noch Musik machen darf, sondern nur, ja, aber du darfst nur zurück ins Land der Lebenden, wenn du keine Musik machst.
Aha.
Und das will er aber nicht, er will halt Musik machen. Und er will halt das Blessing von jemandem haben, der ihm dann auch erlaubt, Musik zu machen. Und darum geht der Film. Es ist eine schöne Geschichte, es sind schöne Farben, schöne Musik, dieses ganze mexikanische Setting gefällt mir halt sehr, sehr gut. Ja. Und
ohne jetzt, halt auch ohne, Film, jetzt kann man irgendwie mehr zu wissen über diesen Film, als du gerade erzählt hast, bin ich der festen Überzeugung, dass dieser Vater zu Unrecht verleumdet wird. Ist es so?
Ja, das ist so.
Gut. Manchmal sind diese Filme echt voraussehbar.
Soll ich
einen Spoiler? Und das ist wahrscheinlich auch der Plot-Twist, der dann dafür sorgt, dass er dieses Blessing kriegt und zurückkommt, richtig?
Ja, natürlich. Das ist ein Disney-Film und das ist ein Kinderfilm. Natürlich ist das so. Ich kann das ja auch spoilern. Wer nicht gespoilert werden möchte, muss halt eben zum nächsten Kapitel vorspulen, bitte. Und zwar, er denkt halt, dass sein Vater der größte Musiker da ist, den es da gibt in dieser Welt. Mhm. Und von dem wir das Blessing haben, da stellt sich aber heraus, den er für seinen Vater hält, hat jemand anders ermordet und die von diesem Typen die Lieder geklaut, quasi, die Texte. Ah. Und den er ermordet hat, das ist in Wirklichkeit sein Vater.
Ah.
Und ja, darum geht das Ganze. Und es ist halt, also kann man echt auch, ich glaube, auch mit Kindern gucken, wenn die halt schon wissen, was tot und was nicht tot ist. Oder vielleicht ist das auch ein guter Film, um sowas den Kindern beizubringen, was denn tot ist. Ne? Ja. Auch wenn wir dieses Land der Toten bei uns in unserer Geschichte oder in unserer Kultur nicht so haben oder nicht so kennen, ist es, glaube ich, ganz nett, das so zu erklären. Wenn man nicht die harte Wirklichkeit erklären möchte, dass die dann alle weg sind.
Und ja, gut, weiß man ja nicht, ne? Also, das ist das, was wir sehen, was passiert. Die sind dann halt weg. So erkläre ich es meinen Kindern momentan auch. Nee, die Oma ist halt weg.
Ja. Und ich glaube, mit diesem Film kann man das ganz gut erklären. Und dann ist das ist eine ganz nette Geschichte.
Ja. Um zu einer anderen Parallelwelt zu kommen, ich habe jetzt eine Serie gesehen, die ich schon lange, lange auf der Watchlist hatte, und zwar Stranger Things. Und die handelt ja auch von einer, also es gibt bislang 2 Staffeln, jede Staffel hat 9 Folgen nur, also wer die nicht sehen kann, noch nicht geguckt hat, aber gucken will, man braucht nicht furchtbar lange dafür.
Mhm.
Und ich kann die voll empfehlen, weil die wirklich spannend ist und weil die in den 80ern spielt. Also das erste Staffel spielt, glaube ich, 83, die zweite 84. Und da geht's halt auch um so eine Parallelwelt, wo man nicht so genau weiß, was das eigentlich ist. Und Im Grunde geht es um ein Team von vier Jungs, eine Party nennen die sich, weil sie sehr gerne auch Rollenspiele spielen und da heißen halt Gruppen immer Party. Und die haben verschiedene, also die haben sich verschiedene Klassen gegeben und machen irgendwie alles zusammen und einer von denen verschwindet plötzlich, so das ist so der Plot der ersten Folge. Und man sieht nur, dass es irgendwie unnatürlich ist, wie er verschwindet, weil da kommt irgendwer an und dann ist dieser Junge einfach weg. Also er ist nicht irgendwie verschollen und im Wald vergraben oder so, sondern er ist einfach weg. Und dieses Weg ist halt quasi eine Parallelwelt. Das erklärt sich dann irgendwie im Laufe der Staffel, ohne jetzt was Großes zu spoilen. Und dieses ganze Setting, das finde ich halt sehr sympathisch. Das sind halt so Nerds in den 80ern. Ungefähr so, wie ich auch war. Ich bin halt irgendwie 10 Jahre jünger als die alle, weil die sind halt irgendwie, ich weiß nicht, 12 oder so. Und in den 80ern eben 12. Ich war in den 90ern 12. Aber ich kann dem schon irgendwie was abgewinnen. Und die nutzen halt die Möglichkeiten ihrer Technik. Und es war halt damals noch nicht so viel. Es ist eine schöne Geschichte. Und wer so ein bisschen mit übernatürlichem Kram zurechtkommt, der kann sich diese Serie gut angucken. Vor allen Dingen, weil die eben auch schnell weggeguckt ist.
Ja.
Gibt's halt bei Netflix.
Habe ich noch nicht geguckt selber.
Okay.
Aber die steht auf meiner Liste tatsächlich, glaube ich.
Was ist auch, glaube ich, bei Netflix? Nee, jetzt habe ich... Nee, gibt's nicht bei Netflix. Gibt's bei Amazon Prime, habe ich neulich auch gesehen. Nämlich Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Und zwar die dritte Staffel. Ich glaube, es gibt die vierte jetzt gerade in diesem Winter. Also im letzten Winter. Nee, wir haben noch Winter, ne? Ja, weiß ich nicht. Ist egal. Und die dritte Staffel gibt's halt jetzt bei Amazon Prime und die habe ich geguckt und ich fand sie sehr unterhaltsam. Es passieren komische Dinge so und wie das bei Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. so ist, plötzlich heißen Figuren anders und manche sind gut und andere sind böse und das wechselt zwischendurch immer und man ist gut unterhalten und ich mag halt, wie heißt der, Greg Clarke, den den Schauspieler von Phil Coulson. Den mag ich halt sehr gerne. Die Synchronstimme ist total toll und spielt halt in dieser Serie mit.
Mhm.
Abgesehen davon erklärt es halt auch so ein bisschen Hintergründe aus dem Marvel-Universum. Nicht super viel, aber so ein bisschen schon. Also so die Sokovia-Geschichte, also Age of Ultron, wird ein paar Mal erwähnt und so andere komische Elemente tauchen halt auch wieder auf. Ja, würde ich auch empfehlen.
Ja, das Problem mit dem Marvel-Universum ist ja, dass es über diese ganzen Jahre, seit wann gibt es Marvel, irgendwie seit 30er Jahren oder sowas, extrem gewachsen ist und extrem komplex ist und dass sie das jetzt alles in diesen Filmen verbauen und auch in den Serien, da muss man eigentlich schon alles gucken, um das richtig zu verstehen, oder?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, man kann sich ganz gut beschränken. Also man kann sich zum einen auf ein paar Filmreihen beschränken, wenn man nur an bestimmten Figuren interessiert ist. Man kann sich auch auf ein paar Filme beschränken, die Avengers-Filme zum Beispiel funktionieren auch mehr oder minder für sich allein genommen. Jeder Film funktioniert
im Grunde auch
alleine.
Ich gerade bei den Avengers-Filmen, da finde ich, da muss man auch die Filme der einzelnen Charaktere vorher auch dazu gesehen haben, die halt zu diesem Avengers-Film überführen. Dann
nö.
Glaube ich schon.
Finde ich nicht. Also nö, eigentlich nicht. Also ich habe jetzt tatsächlich auch Captain America 1 nochmal gesehen und war überrascht, der ist doch nicht so super scheiße, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Der erste Akt, wo Captain America zu Captain America wird, der ist schon ziemlich cool. Nur das Ende mit Red Skull, das finde ich halt total abstrus und eigenartig. Und mir ist halt aber klar geworden im Grunde, dass es einfach eine Comicvorlage gibt, die genauso abstrus und eigenartig ist. Und das
vor Augen macht den Film nicht besser.
Geführt, macht den Film dann halt irgendwie erträglich. Abgesehen davon ist halt die Liebesgeschichte nett und das Setting mag ich halt auch ganz gerne eigentlich. Das spielt halt in den 40ern. Ja. Naja, jedenfalls kommt demnächst halt Infinity War ins Kino. Ich glaube, ich erwähnte das und da dachte ich, gucke ich vorher nochmal irgendwie ein bisschen was, um mich darauf vorzubereiten. Aber eigentlich muss man nicht viel wissen für den
eigentlich Film, denke ich. Eigentlich müsste ich mir mal so eine Liste machen mit allen Marvel-Filmen und Serien und mal so abhaken, was ich denn gesehen habe und wo noch Lücken sind.
Es gibt tatsächlich eine Liste. Wir können die in unserer Shownotes verlinken, wo tatsächlich steht, okay, wenn du es in chronologischer Reihenfolge gucken willst, dann guck zuerst. Und dann fängt es halt mit dem ersten Captain America-Film an, dann kommt Agent Carter, hatte ich, glaube ich, erzählt, die haben wir jetzt auch gesehen, die Serie komplett.
Gibt dann, eine neue Staffel, ne? Eine Staffel 2 ist bei Netflix.
Ja, aber danach gibt's halt nichts mehr. Die ersten beiden Staffeln gab's auch bei Amazon Prime. Okay. Genau, und dann kommen halt die anderen Teile alle und dann steht da irgendwann, okay, jetzt guckst du die ersten 4 Folgen von Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., dann guckst du Iron Man 3, dann guckst du die nächsten 3 Folgen von Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., dann guckst du Thor 2 und was weiß ich was. Also es ist schon eine sehr, sehr detaillierte Auflistung, wo dann eben auch so diese ganzen Serien, die ich vom Namen her gerade ebenso kenne, Iron Fist und Captain Draufhau, nee, wie heißt der denn, der Typ, der einfach alles kaputt haut. Du hast die Serie neulich gesehen, hast du von erzählt. Wie hieß sie denn?
The Punisher. Oh, Punisher, der war gut.
Richtig. Und dann gibt's halt noch mal wahnsinnig viele andere Serien. Auch Jessica Jones zum Beispiel spielt wohl auch in diesem Universum. Keine Ahnung, wie gut die ist oder ob die...
Die meinte ich, von der gibt's gar eine zweite Staffel, oder?
Ja, das genau, das richtig, ja.
Genau, ich meinte nicht die Agent Carter.
Okay. Hast du Jessica Jones gesehen?
Die erste Staffel ja, die zweite habe ich angefangen und dann habe ich keine Zeit mehr gehabt.
War sie denn gut? Weil ich hadere noch, ob ich die gucken sollte oder
nicht. War okay. Also.
Boah, okay. War okay, ist nicht gut.
Ich weiß es nicht mehr, schon ein bisschen länger her.
Gott.
Aber war ja offensichtlich gut genug, dass ich die angefangen habe mit der zweiten Staffel.
Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Jedenfalls bin ich sehr gespannt. Das Spannende an diesem Marvel-Universum ist ja im Grunde, wie geht's weiter? Also die Phase 3, die sogenannte, endet ja mit diesem Infinity Wars Film. Mhm. Und es wird wahrscheinlich einen Mords-Cliffhanger geben, weil das der erste von 2 Teilen ist. Und ich rechne damit, dass die Hälfte aller, ich glaube tatsächlich, es gibt 75 Hauptfiguren potenziell in diesem Film, dass die Hälfte davon stirbt.
Okay.
Und die große Frage ist,
Aquaman stirbt.
Wie gehen sie weiter mit den Helden? In den Comics war es nämlich so, dass Captain America zum Beispiel nicht immer Steve Rogers war, sondern es war irgendwann Bucky und dann waren es irgendwie noch 2 weitere Leute. Und Thor ist inzwischen eine Frau und Iron Man sind auch verschiedene Personen gewesen. Und in den Filmen ist das bislang halt nicht passiert, diese Wachablösung. Und deswegen stellt sich die Frage, gibt's halt eine Wachablösung? Erleben wir in der Phase 4, die garantiert kommen wird, weil Marvel hat eine Geldsau geschaffen, die sie bestimmt melken wollen, bis sie tot ist. Gibt's in Phase 4 dann plötzlich eine Frau, die Iron Man spielt und von was weiß ich was, von was weiß ich wem gespielt wird? Oder gibt's einfach völlig neue Helden, was sehr unwahrscheinlich ist, weil etliche bekannte Marvel-Helden quasi schon aufgebraucht wurden jetzt. So, wie gehen sie damit um? Oder wenn Captain America stirbt, gibt's dann einfach keinen Captain America mehr? Oder Was machen sie jetzt? Und das ist eine Frage, die sich hoffentlich mit Infinity War eben klärt. Weil dann mehr oder minder klar ist, weil wenn sie jetzt die Hälfte der Belegschaft umbringen und nicht ersetzen, weiß man nicht.
Also in Phase 4 gibt es auch schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Filme, die angekündigt sind bis 2022. Der erste wird sein Spider-Man 2.
Nee, der erste ist Ant-Man and the Wasp.
Nee, das steht auf irgendeiner Marvel Cinematic Universe Wikipedia, steht das noch als Phase 3.
Ah, okay, sieh an.
Aber, keine Ahnung, ich lese nur halt die Wikipedia vor oder so ein Fan. Genau, hier steht nämlich noch Ant-Man and the Wasp und Captain Marvel.
Genau.
Die sind noch Teil von Phase 3 und dann Avengers 4.
Ah, okay.
2019, kann das sein?
Ja.
Ja. Genau. Und dann fängt halt Phase 3 an.
4. Ja, okay.
Whatever.
Stehen da schon Titel von den Phase 4 Filmen?
Nein, da steht nur Spider-Man bis jetzt, Spider-Man 2.
Okay.
Und da steht drin Guardians of the Galaxy Volume 3, aber ist noch keinem dieser Filme zugeordnet. Und der soll 2020 rauskommen und ist von dieser Phase 3 gibt es 3 Filme 2020. Also welcher von diesen der Guardians wird, weiß ich nicht.
Okay, alles klar.
Oder weiß die Webseite nicht.
Ja. Ja, spannend. das wird auf jeden Fall weitergeführt werden. Und Tony Stark, also der wie heißt der, Robert Downey Jr., der hat schon gesagt, er will den Iron Man eigentlich nicht mehr spielen, weil das ihm inzwischen keiner mehr abnimmt, dass er das ist mit 53 Jahren oder wie alt er inzwischen ist. Ja. Kann ich auch verstehen. Und deswegen wäre es halt, deswegen ist halt spannend, ob sie das in dieser Geschichte schon verwursten. Also die Schwester von Black Panther zum Beispiel, die wäre sehr geeignet, um die Rolle von Iron Man zu übernehmen, weil die genauso technikversessen ist und die Möglichkeiten hat, das alles zu bauen, weil die eben aus Wakanda stammt und auch reich genug ist. Mhm. Wer weiß, also möglicherweise übernimmt sie einfach seine Rolle, ohne irgendwie ein eigener Superheld zu werden. Oder vielleicht schaffen sie auch neue Superhelden und sie wird dann, was weiß ich, Iron Woman oder...
Wir finden das hier raus.
Genau,
dazu, wir werden das sehen. Vielleicht müsste man die Comics besser kennen und dann wüsste man das vielleicht.
Glaube ich nicht, weil da wird ja im gesamten Internet drüber spekuliert, weil es weiß einfach keiner, ob die Comics, ob die Filme sich an diese Comic-Wachwechselgeschichten halten oder nicht.
Ja.
Na gut. Gut, ansonsten war ich gestern, heute ist Montag, gestern war Sonntag, ich war im Konzert. Und zwar Star Wars in Concert.
Wie war es denn?
Das, ich muss kurz erklären, was das ist. Wir sind in die Barclaycard Arena gegangen, hier in Hamburg. Das ist die kleinere von den zwei da im Volkspark.
Die ist da bei der Müllverbrennungsanlage in der Nähe.
Genau. Stelling. Und es wurde quasi komplett Episode 4 auf der Leinwand gezeigt. Ohne Musik. Und alles, was es an Musik gab, abgesehen von der Cantina-Musik tatsächlich, die war Konserve meine ich, wurde alles live gespielt.
Das ist schade, die Cantina-Musik live wäre doch, glaube ich, ganz cool
gewesen. Ja, ich habe mich auch gefragt, warum sie es gemacht haben und ich glaube, dass es einfach daran lag, dass das keine Orchesterinstrumente sind, die dafür diese Szene benutzt werden und dass es zu viel Aufwand gewesen wäre, entweder die Instrumente zu besorgen oder die spielen zu lassen oder wie auch immer.
Wie war das mit den ganzen Stimmen, also mit den Dialogen, waren die?
Die waren alle aus der Konserve aufgezeichnet.
Aber die gab es trotzdem.
Ja, genau. Die gab es trotzdem.
Es gab also nicht nur reines Konzert.
Nee, genau. Es war halt der Film im Hintergrund, das Orchester hat dann halt auch schon mal irgendwie eine Minute während einer Dialogszene geschwiegen. Und das war tatsächlich ein bisschen eigenartig. Ich wollte nochmal nachprüfen, ob es im echten Film auch so ist, dass es Szenen gab, 2 Minuten lang, völlig ohne Musik. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber ich lasse mich gerne als Besseren belehren, weil wenn du das Orchester siehst, was die Musik macht, und die Musik war halt auch erheblich lauter als der Film war komplett untertitelt auf Deutsch, die Untertitel passten nicht zu dem deutschen Text und der deutsche Text war sowieso in großen Teilen fragwürdig, weil aus den 80ern, 70ern, und die Musik war halt so laut, dass du die Stimmen zwischendurch auch nicht verstanden hast, was aber völlig okay war, weil wir ja auch der Musik wegen da waren.
Ja.
Und wir haben im Oberrang gesessen, ziemlich mittig auf die Bühne gucken, das war echt fantastisch. Also der Klang war toll, die Musik war natürlich Star Wars typisch. Manche Stücke finde ich da ein bisschen öde, aber andere sind natürlich sehr klassisch und ikonisch und so. Genau, das sowas zum Beispiel. Und es gab aber auch diese ganzen so solche Musik ist halt nicht so ganz meins. Da gibt es in Star Wars auch genug von. War aber insgesamt schon sehr sehenswert. Ich weiß nicht, es gibt jetzt tatsächlich den Episode 5, den zweiten Teil, nächstes Jahr im Januar zu gucken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da wieder hingehen würde. Oder ob ich mir denke, ja, nee, eigentlich Film gucken und so kannst du auch zu Hause haben. So. Ja, weiß ich nicht. Also, ich fand es schon ganz nett, da jetzt mal gewesen zu sein. Und ich habe jetzt aber auch nicht die 75 Euro bezahlt, die auf der Karte standen, sondern nur 50. Und das war schon okay.
Ja, mir wurden noch 2 Tickets angeboten für 40 Euro jeweils. Aber ich hatte keine Zeit und auch keine Lust da gestern Abend noch hin.
Okay.
Es kommt ja auch bald wieder ein neuer Star Wars Film, ne?
Ja, richtig. Interessanterweise, ich habe lange Zeit gedacht, boah, was für ein Quatsch, das musst du auf keinen Fall im Kino sehen. Nee, jetzt hier so ein, nee, komm, der Solo sieht überhaupt nicht aus wie Solo. Wir reden von Solo.
Han Solo.
Genau, Han Solo. Der Film heißt Solo.
Indiana Jones quasi.
Und der Schauspieler, der Han Solo spielt in diesem Film, sieht völlig überhaupt nicht so aus, wie Harrison Ford damals ausgesehen hat. Und deswegen habe ich so ein bisschen davon Abstand genommen. Aber nun ist tatsächlich heute im Laufe des Tages ein neuer Trailer erschienen. Und den fand ich sowas von geil. Ich habe überlegt, so am 25. Mai kommt er ins Kino. Ich werde ihn mir wohl doch im Kino angucken, den Film.
Das werde ich auch auf jeden Fall.
Und bei mir war das halt bis gestern nicht klar. Ich habe da gestern noch drüber gesprochen und dachte mir, oh, komm, nee, komm, musst du eigentlich nicht. Nee, Rogue One hast du auch nicht im Kino gesehen. Das hättest du vielleicht mal lieber machen sollen, aber nee, komm. Und jetzt habe ich aber diesen Trailer gesehen und dachte mir, boah, da sind schon echt coole Szenen drin und ich möchte es gerne alles sehen. Also Lando zum Beispiel.
Lando Calrissian?
Genau, Lando Calrissian wird gespielt von, wie heißt der Typ noch?
Daniel Glover.
Nee.
Ja, Donald Glover.
Donald Glover, richtig. Und den mochte ich halt ganz gerne. Der hat ja bei Community mitgespielt. Und da fand ich ihn ganz cool. Und ich habe gesehen, es spielen auch andere ganz coole Figuren mit Woody Harrelson zum Beispiel als Auftraggeber oder irgendwie so. Den gucke ich auch ganz gerne an. Ja, fand ich interessant. Abgesehen davon, so einen völlig neuen Falken zu sehen, fand ich auch gut. Also, das
Millennium Falcon, meinst du?
Genau.
Das Raumschiff.
Richtig.
Ja, ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Ich vermeide es ja, Star Wars Trailer zu gucken.
Okay, du bist aber trotzdem überzeugt, dass der Film gut genug ist, dass du ihn sehen willst?
Ja. Also bis jetzt waren ich war häufig enttäuscht von Star Wars Filmen im Kino, aber nicht enttäuscht genug, um nicht den nächsten wieder zu gucken.
Okay, alles klar.
Ja, und meist auch häufig ist es auch so mit 2-3 Wochen Abstand sind dann die Filme doch ganz okay. Mhm. So, dass, also da schwindet dann die Enttäuschung doch wieder.
Ja.
Es ist nicht bei jedem Star Wars Film so, aber es kommt vor.
Ja, man muss halt auch gucken, dass man einfach seine Ansprüche nicht hochhängt. Also, ne, bei Star Wars sind halt auch schon diverse Dinge früher daneben gegangen. Ich sag nur die Ewok-Filme und Jar Jar Binks und so, es war nicht alles Gold, was Star Wars war. Aber im Grunde waren sie alle okay. Und gerade Rogue One, der jetzt kein offizieller Star Wars-Film war.
Oh, der war aber sehr gut.
Der war so fantastisch. Ich habe den jetzt zur Vorbereitung auf das Konzert am Samstagabend nochmal geguckt und ich war wieder echt geplättet, wie gut dieser Film ist. Also, wow, es ist ein echt fantastischer Film. Und wenn Solo nur halb so gut ist, dann ist der auch gut. Also, ich werde ihn mir wohl doch im Kino angucken.
Ich auch. Sobald es Karten gibt, werde ich mir die fürs Savoy vorbestellen.
Ja. Mach mal, bestell mir mal was mit.
Ja, wenn ich es mitbekomme.
Sehr gut.
Gut.
Kurz noch, es war auch WrestleMania in der Nacht zu heute. Ich habe einen Großteil davon schon gesehen und bin davon, fand es total gut. Aber jetzt.
Gab es mehr Kämpfe als die ich bei dem WrestleMania-Spiel hatte?
Ja. Aber sie sind halt zwischendurch auch abgestürzt und so und dann mussten die neu starten. Nein, Quatsch. nee, es war echt gut. Also es gab viele überraschende Siege. Ich habe, wie gesagt, noch nicht alles gesehen, weil ich mich entschlossen habe, dann doch lieber diesen Podcast aufzunehmen. Aber es gab einige sehr, sehr schöne Kämpfe. Zum Beispiel den von Ronda Rousey, die zum ersten Mal jetzt ja als Kämpferin aufgetreten ist in einem WWE-Ring. Sie war ja schon lange, lange Kämpferin vorher. Ich habe vergessen, wie die andere Schuppen heißt, wo die sich tatsächlich auf die Fresse hauen.
Ultimate Fighting?
Ja, genau, UFC. Und jetzt hat sie halt bei WWE antreten dürfen. Und das war ein echt ganz cooler Kampf. Und
okay.
Es gab halt auch andere ziemlich gute Kämpfe. Gerade so die japanischen Neuzugänge, stimmt auch nicht, aber relativ neuen Zugänge, nämlich Shinsuke Nakamura und Asuka, die kämpfen halt wirklich, wirklich gut. Und den
Kenner von niemanden.
Den beim Kämpfen zuzusehen, das macht wirklich Spaß. Und es gab einige sehr, sehr gute Kämpfe. Gab natürlich auch zwischendurch so Dinge, wo du dachtest, das muss man nicht im Fernsehen, das musst du überhaupt nicht sehen. Aber gut. Wir wollen ja nicht spoilen hier, Phil, weil das ist ja brandneu, das hat vielleicht noch nicht jeder gesehen.
Ja, ich fand ja beim Wrestling immer diese Highflyers immer ganz cool, diese Mexikaner, die da rumgesprungen sind. Mhm. Das war mal so mein Lieblings
Kram. Ja. Gab's diesmal auch tatsächlich wieder einige Moves dieser Art.
Wie heißt noch der eine, der so gut ist? der auch aus San Diego kommt. Ah, ich weiß nicht mehr.
Mexikanischer Wrestler.
Ja.
Rey Mysterio.
Ja, Rey Mysterio Jr., genau. Den fand ich immer sehr gut.
Ja, der war auch tatsächlich sehr gut. Der ist inzwischen auch ziemlich alt geworden. Und,
Gibt es den noch?
Nee. Ich weiß nicht genau, warum. Ich glaube, der hat wegen einer Verletzung aufhören müssen. Wie so viele gute Wrestler einfach irgendwann wegen einer Verletzung aufhören müssen. Das ist ein bisschen schade.
Ja. Oh, der ist 8 Jahre älter als ich.
So alt?
8 oder eher oder 7,5 Jahre älter als ich.
Ja.
Ja. 43 Jahre. Gut, Arne.
Holger, ich würde gerne noch ein Fass aufmachen. Wir müssen ja nicht super lange darüber reden.
Okay.
Es geht um Medienkonsum und Medienkauf. Und ich habe nämlich neulich festgestellt, als ich mal angefangen habe, eine Liste zu machen. So, du hast ja eine Liste von den Spielen, die du so hast auf deinen Konsolen. Die ist wahrscheinlich lange nicht vollständig. Aber
die Liste, die ist so gut wie vollständig, glaube ich, ja.
Aber ich habe jetzt jedenfalls eine Liste, wo ich sehe, welche Spiele du noch nicht gespielt hast, wo ich dir welche von aufgeben kann. So, das ist sehr praktisch für mich. Und dann habe ich gedacht, das mache ich doch auch mal. Und ich war ein bisschen schockiert, wie viele von den Spielen ich überhaupt noch nicht begonnen hatte, die ich habe. Und auch wie viele von den Filmen allein bei iTunes ich noch nicht gesehen hatte, die ich habe. Und wie viele von den Hörbüchern bei Audible ich noch nicht gehört hatte, die ich habe. Und wie viele so Comics habe ich die Liste noch nicht mal begonnen. Und da war ich halt ein bisschen schockiert und habe mir jetzt vorgenommen, ich werde mit einigen wenigen Ausnahmen, auf die ich wirklich sehr, sehr scharf bin. Jetzt am Freitag kommt übrigens Star Wars Episode 8 zu kaufen. Werde ich nur noch dann Filme kaufen, wenn ich es mir quasi verdient habe. Also Filme oder Spiele oder Hörbücher, Comics, irgendwas. Wenn ich es mir quasi verdient habe, indem ich 5 andere Werke beendet habe.
Mhm.
Das heißt, Spiele zu Ende gespielt, Filme zu Ende geguckt, Hörbücher zu Ende gehört oder Comics zu Ende gelesen.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Ansatz.
Das ist ein sehr guter Ansatz, ja.
Weil im besten Fall mit dieser Taktik, wenn ich jetzt 100 Filme habe, die ich, die Zahl ist nicht gelogen, wenn ich jetzt 100 Filme habe, die ich noch nicht gesehen habe, obwohl ich sie habe, dann habe ich am Ende dieses Zeitraums immer noch 20 ungesehene Filme, weil ich dann einfach so viele inzwischen nachgekauft habe. Und das ist immer noch schockierend. Also eigentlich müsste ich ein bisschen aggressiver noch vorgehen bei diesem Plan, aber es gibt auch einige Dinge, da bin ich gehypt und die muss ich dann sofort haben.
Ja, ich kann das verstehen. Also ich habe ja auch hier die Liste mit Spielen, die ich habe, und das sind alles nur oder fast alles nur physikalische Releases, bis auf die PlayStation Plus Sachen.
Mhm.
Das sind über 700 Spiele, die ich habe.
Mhm.
Die ich in der Liste habe. Da sind natürlich auch Sachen drin, wie die ganzen Spiele vom Super Nintendo Mini und vom Famicom Mini.
Klar, die habe ich auch.
Sowas, ne? Die habe ich auch. Und davon, da gibt es sicherlich auch einige, die ich noch nicht gespielt habe.
Ja.
Da gibt es auch einige, die ich wahrscheinlich nicht spielen werde, die ich mir, also ich habe viele meiner Konsolen, ich habe 24 Konsolen hier rumstehen. Die habe ich in so Boxen gekauft mit ganz vielen Spielen dabei, wo dann auch die Hälfte Schrottspiele sind.
Mhm.
Keine Ahnung, ich habe irgendwie ein Barbie Gameboy Spiel, das werde ich nicht spielen, es sei denn, du gibst mir das auf, aber ich hoffe, das passiert nicht. Solche Sachen sind natürlich auch dabei, oder irgendwie Atlantis Gameboy Color Spiel, ne?
Das soll sehr gut sein, habe ich gehört.
Okay.
ja, wirklich, gut. Also tatsächlich.
Okay, wie dem auch sei. Auf jeden Fall kann ich das schon verstehen. Ich habe also auch, ich versuche halt auch meinen Kauf inzwischen deutlich zu bringen. Also wenn ich Filme gucke und sowas, ist es eigentlich heutzutage das meiste. Entweder gehe ich ins Kino,
mhm,
oder ich gucke es halt auf Netflix oder Amazon Prime. Mhm. Also ich kaufe mir keine Filme mehr.
Okay.
Das gleiche mit Serien. Spiele kaufe ich jetzt tatsächlich auch noch ab und zu. Das sind aber auch tatsächlich auch meist so Sachen, die ich oft schon habe. Also zum Beispiel die Mega Man-Spiele, ne? Die, ja, die habe ich gekauft und tatsächlich sogar doppelt. Einmal auf der Xbox und einmal auf der PlayStation 2. Und die würde ich mir noch ein drittes Mal kaufen für die Switch, damit ich sie mal dabei haben kann.
Ja.
Jetzt kommt demnächst kommt die 30 Jahre Street Fighter Anniversary Edition raus. Die möchte ich mir gerne für die Switch kaufen, damit ich die Spiele, die ich auf dem Dreamcast und sowas habe, die Street Fighter Spiele, damit ich die halt auch mitnehmen kann. Und ich habe es halt gemerkt, dass ich auf der Switch deutlich mehr spiele. Das ist auch der Grund, warum ich mir Thimbleweed Park für die Switch geholt habe und nicht für den Mac oder fürs iPad, sondern weil ich halt auf der Switch deutlich mehr und lieber spiele als auf den anderen Geräten.
Ja.
Und sowas würde ich mir halt schon noch kaufen. Aber ansonsten kaufe ich halt Spiele auch echt noch, wenn sie gerade irgendwie im Angebot sind. Also dann kaufe ich tatsächlich auch ein bisschen mehr. Ne? Also habe ich mir die Wolfenstein-Spiele gekauft, weil ich die halt in den USA sehr günstig bekommen habe und nicht, weil ich die gerade spielen wollte. Weil ich immer gedacht, schon seit Jahren gedacht habe, oh, ich müsste mir die Wolfenstein-Spiele mal kaufen, die neuen. Und dann in den USA günstig bekommen und gekauft. Ansonsten versuche ich halt auch lieber Spiele jetzt zu spielen, die ich habe, weil ich habe halt echt genug. Meinte ich aber nein, habe ich noch nie durchgeschaut, nicht durchgespielt. Muss ich mal weiterspielen.
Ich habe es auch nur begonnen, weil du es mir aufgegeben hattest.
Ja. Viele sind halt auch so Sammelspiele, also die ganzen Mortal Kombat Spiele, die kann man ja eigentlich nicht wirklich durchspielen. Ne? Man kann
richtig, das ist halt auch meine Frage. Ich habe halt erstmal drei Kategorien gemacht, nämlich noch nicht begonnen. Also ich habe halt drei Haken in meiner Liste gemacht, nämlich begonnen, zu Ende gespielt, also sprich irgendwie Abspann gesehen oder so, und komplett durchgespielt. Also so quasi die 100% Variante. Also wenn ich ein Spiel wirklich in- und auswendig kenne, dann wäre das sowas. Das lässt sich natürlich nicht immer festlegen. Es ist extrem unwahrscheinlich zum Beispiel, dass ich bei Zelda Breath of the Wild alle 900 Crocs finde. Ja. So, das wird nicht passieren. Das heißt, da würde ich dann den Haken auch schon setzen, wenn ich die, ich glaube inzwischen 132 Schreine oder 136 oder so, wenn ich die alle abgehakt habe, dann würde ich den Haken auch schon setzen. Und ich habe aber überlegt, was machst du denn mit so Spielen wie Barbie's Dream World? Und hatte dabei
Steam. Gibst du deinen Töchtern und lässt die das Spiel und hackst es dann in der Liste ab?
Nee, das funktioniert nicht. Das ist ausschließlich mein eigenes Zeug. Also ich habe natürlich auch Spiele an Angela verschenkt und so. Die stehen in der Liste als ungespielt drin, weil ich habe sie noch nicht gespielt. Und ich habe tatsächlich bei Steam zwischendurch eine Kategorie gehabt, die nannte ich Abandoned. Also quasi verlassen. Und ich glaube, die sollte ich tatsächlich in dieser Liste auch einführen. Also so Spiele, die ich mindestens angespielt habe, die dürfen auch in diese Liste, wenn ich weiß, okay, das wirst du auf keinen Fall weiterspielen. Also da würde ich jetzt zum Beispiel eben Runner 2 reintun, weil ich genau weiß, das fasse ich nie wieder an, das Spiel.
Ja.
Und dann wäre das aber für mich auch abgehakt. Also und dann würde ich mir halt die Spiele angucken, die tatsächlich noch nicht den Status komplett oder also noch nicht zu Ende gespielt, komplett oder abandoned haben. Und das sind dann halt die Titel, wo ich irgendwann nochmal beigehen will.
Ja.
Und das muss man dann natürlich alle Nasen lang evaluieren. Und das sind dann eben also so abgehakt, würde ich halt auch, ich habe zum Beispiel irgendwann mal von iTunes diesen Film mit Til Schweiger geschenkt gekriegt, den wahrscheinlich alle Leute bei iTunes haben. Irgendwas mit einem Ö. Ich habe voll vergessen, was der Titel war. Den werde ich mir nicht angucken, weil ich Til Schweiger nicht sonderlich geil finde. Der würde halt auch in die Kategorie Abandoned fallen.
Ja.
Auch wenn ich ihn noch nicht begonnen habe, weil ich glaube, ich muss auch nicht alle Filme gesehen haben. Und das wäre dann eben auch einer von denen, die ich abhaken würde in meiner Abgehakt-Liste, wo ich mir dann wieder was Neues kaufen dürfte.
Mhm.
So.
Hast wenigstens mal reingeguckt oder wenigstens entschieden dafür, dass du die nicht spielen möchtest oder gucken möchtest, ja.
Genau, also ich muss mich irgendwie bewusst dafür entschieden haben, nee, den gucke ich bestimmt nicht, den Film. Oder dieses Spiel habe ich angefangen, aber spiel das nicht zu Ende oder irgendwie so.
Ja. Problematisch ist was bei so Collectors Edition. Also ich hab irgendwann mal angefangen, es gibt so eine DC Comic Buch Reihe.
Mhm.
Die habe ich irgendwann mal angefangen zu sammeln.
Ja.
Jetzt habe ich, das endet jetzt damit, dass ich hier einen guten Meter Comicbücher stehen habe, von denen zwei ausgepackt sind.
Aber naja gut, das ist aber schon wieder was anderes, weil da war vielleicht die Intention ja gar nicht, diese Comics zu lesen.
Doch.
Sondern eigentlich nur sie zu kaufen und zu haben.
Sonst hätte ich die ersten beiden Bücher nicht ausgepackt.
Na, das wusstest du ja vielleicht nicht. Vielleicht hat sich das ja geändert.
Naja, dann habe ich halt immer, also ich will die, ich kaufe die jetzt halt weiter, ne, weil ich find's halt scheiße, wenn diese Buchrücken ergeben halt so ein Bild, ne. Mhm. Und ich find's halt scheiße, wenn das Bild nicht vollständig ist.
Ja.
Ne? Deswegen muss ich die jetzt weiterkaufen, aber ich lese die ja nicht. Von der, und diese, so eine ähnliche Serie gibt's auch von Marvel. Na, aber da fehlt mir zur Zeit der Platz. Da zählt das Platzargument, dass ich sie mir nicht kaufe. Noch nicht. Okay, Arne.
Ja, Holger. Gut. Also, falls ihr, liebe Hörer, da irgendwelche Kommentare zu habt, zu Medienkonsum und so, gerne uns schreiben. Wir sind bei Twitter zum Beispiel zu finden.
Oder schickt uns Audiokommentare per MP3-File oder so.
Genau. Audiokommentare spielen wir fast alle ab. Ich glaube, wir haben bislang tatsächlich jeden abgespielt, den wir bekommen haben. Also, ihr habt, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, eine gute Chance, bei uns zu Wort zu kommen.
Genau. Gut, Arne, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und allen Hörern eine schöne Woche.
Genau, danke gleichfalls. Bis denn.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann könnt ihr uns am einfachsten helfen, indem ihr uns euren Freunden und Familien empfiehlt.
Oder uns bei iTunes bewertet und einen netten Kommentar dort hinterlasst.
Am liebsten mit 5 Sternen, weil wenn 5 Sterne da sind, dann finden uns noch viel mehr Leute.
Außerdem könntet ihr uns Nachrichten schicken über Twitter bei twitter.com/dml-podcast.
Genau, und du bist unterstrich Holger bei Twitter.
Und du bist Kurt Nager, CODENAGA. Und außerdem könnt ihr uns finden bei Facebook unter facebook.com/dirtyminutesleft.
Wir haben übrigens auch eine Website, wo ihr unsere Shownotes finden könnt und unsere sämtlichen anderen Folgen zum Nachhören und Liebhaben. Und zwar heißt die compendion.net/dirtyminutesleft. Da ist auch ein Abonnieren-Knopf, falls ihr das noch nicht getan habt.
Falls ihr keinen Podcast-Client habt und nur Dirty Minutes Left hören wollt, dann könnt ihr beim App Store fürs iOS die Dirty Minutes Left App runterladen.
Wenn ihr uns auf der Straße seht, sprecht uns gerne drauf an.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.